Morgen. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung und vor allem auch für das Vertrauen. Ich war nicht vorbereitet, dass der Benny mich schon ein bisschen vorstellt. Ich würde noch ein paar mehr Worte dazu verlieren. Genau, also ich bin der Daniel. Das ist die Lizzie, meine mir anvertraute Frau. Seit 2009 verheiratet. Der Benny hat unsere Kinder als lieb beschrieben. Schön, dass ich hier so einen Eindruck machen. Genau, ich bin Jahrgang 81, so wie er hier auch, ein kleines Gemeindekind, also groß geworden, so im christlichen Elternhause, fromm erzogen und mit dem Wohlwollen oder mit dem Wunsch der Eltern, dass da natürlich ein tüchtiger Mann für Gott rauskommt. Und es ist immer ganz, ganz wichtig, eigentlich auch zu sagen, was es für Dinge auf dem Lebensweg so gab. Also ich sage mal so zwischen 16 und 22, das war ein sehr, weiß ich nicht, ein sehr holperiger Weg bei mir, wo ich gesagt habe, Gott, ich weiß, was du willst von mir. Da habe ich als Kind fromme Lieder gesungen und meine Entscheidung für dich gefällt. Aber ich will das tun, was mir gefällt. Ich weiß, dass es dich gibt, ich stelle es überhaupt gar nicht irgendwie in, ich zweifle es gar nicht an, aber ich will meinen eigenen Willen jetzt so ausleben. Und genau, das habe ich auch getan, einige Jahre. Und Gott war wirklich sehr gnädig und hat mich immer wieder so angeteasert und gefragt, du, dieses Aufwachen, was der Dani vorhin gesagt hat, wenn man dann so in der Diskothek ist, nicht mehr ganz so bei Sinnen und sich überlegt, wäre das cool, wenn Jesus jetzt kommt? Genau, also solche Augenblicke gab es ganz oft und irgendwann gab es die Entscheidung in meinem Leben wieder, wo ich gesagt habe, Jesus, ich will das tun, was du willst. Ich weiß, dass du mich lieb hast. Und genau, das war dann so wieder, was Benny und Martin, der sitzt da hinten rechts, in Augsburg waren. Das war so die Zeit, wo ich wieder so meinen Weg mit Jesus gefunden habe. Genau, und er war gnädig, mittlerweile darf ich verheiratet sein. Mit einer Frau, die mich versucht zu verstehen. Mittlerweile bin ich auch in dieser Gemeinde, im Leitungskreis und bin ja immer wieder erstaunt, was er mir doch anvertrauen mag. Manchmal auch über das Vermögen oder vielleicht nicht. Es fühlt sich manchmal so an. Und deswegen auch an euch die Ermutigung, also ich bin jetzt hier kein professioneller Prediger. Gott gebraucht Menschen als Werkzeug und manchmal müssen diese Werkzeuge justiert werden. Also wenn ihr mich nicht mehr erreicht, seine Nummer habt ihr, wenn ich heute irgendeinen Schmarrn rede. Aber ich nehme es auch gerne zur Kenntnis. Also kommt gerne auf mich zu, wenn irgendwas euch angesprochen hat und ihr sagt, es sieht ja ganz anders oder möglicherweise könnte ich Unrecht haben. Genau, scheut euch nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, meine alten, älteren, Schwestern und Brüder. Meine alten Schwestern, die erziehen mich jetzt schon seit einigen Jahren, aber ich habe den abartigen Hang zu nuscheln, leise zu reden und dabei noch ganz schnell zu reden. Also sollte irgendeins von diesen drei Dingen auftreten, hebt die Hand, bitte. Ich mache dann langsamer, ich rede wieder lauter und deutlicher. Okay? Genau. Das Thema von heute, ganz cool, wo sitzt ihr jetzt eigentlich? Da hinten. Genau, Matthäus 26, wir machen einfach Flashback, Matthäus 25, heute die Morgenandacht, Matthäus 24, heute ist einfach Matthäustag. Ganz einfach. Nichtsdestotrotz, was ganz Unbiblisches am Anfang. Wer von euch kennt den Film Nemo? Okay, cool. Ich spreche nicht ganz ins Leere. Ich habe da ein Bild aus dem Film. Da ist ein Vogelschwarm, ganz viele Vögel, große, anmutige Vögel. Die fliegen so im Gleichschritt, Gleichflug. Und es ist eine große Gruppe von Individuen. Man könnte meinen, sie verfolgen ein Ziel. Eine Linkskurve, alle 25 Möwen machen eine Linkskurve. Irgendwas anderes ist zu sehen, eine Rechtskurve, alle 25 fliegen eine Rechtskurve. Im Gleichtakt, in Einheit. Und dann zoomt die Kamera näher und man hört, was jede einzelne Möwe sagt. Und auf einmal merkt man, das ist nur Schein. Jede Möwe sagt meins. meins, meins. Jedes einzelne dieser Tiere ist angetrieben von purem Egoismus. Und wir wollen heute auch eine Gruppe von Menschen anschauen und von der Ferne ein bisschen näher reinzoomen und uns die Frage stellen, von was sind sie angetrieben? Und dazu lesen wir heute Matthäus 25, anfänglich die Verse 14 bis 18. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte. Auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Ich glaube, es ist ein Kapitel, das mal wieder in den letzten Monaten vielfach gepredigt, herausgeholt worden ist. Matthäus 24, erschreckt nicht. Das ist der Kontext von diesem Gleichnis, das Jesus hier gibt. Er beschreibt im vorherigen Kapitel das Ende unseres Lebensraums, das Ende dieser Welt, wie wir sie kennen. Und er beschreibt, wie er zurückkommen wird. Und am Anfang von Johannes 3, Vers 12 ist was ganz Interessantes, da sagt Jesus, wenn ihr mir schon nicht glaubt, wenn ich die Dinge beschreibe, die hier auf dieser Welt passieren, wie könnt ihr die Dinge verstehen und an sie glauben, die im Himmel passieren? Jesus beschreibt den Himmel. Das Himmelreich ist wie? Und nachdem wir wirklich Schwierigkeiten haben, diese Fülle und diese Großartigkeit zu verstehen, muss er sich an Bildern bedienen, und zwar Bilder, die wir verstehen. Bilder, die wir mit unserem eigenen Leben verbinden. Und diese Bilder sind meines Erachtens nicht vollumfänglich. Also wir können uns, Jesus will eine Aussage treffen damit, und wir sollten uns davor bewahren, jedes einzelne Detail versuchen, konkret so umzusetzen. Und versuchen, irgendwie in unser Weltbild reinzupressen. Wir haben drei Bilder. Wir haben den Herrn, der Herr, der geht. Ganz easy, Jesus. Jesus war auf dieser Welt, er starb am Kreuz, er ist wieder auferstanden und dann ist er gegangen. Dieser Herr geht auf eine längere Reise und übergibt seinen Besitz zum Aufpassen den Angestellten. Keine Bedingungen. Wenn wir das Gleichnis lesen, er drückt einfach jedem Verantwortung in die Hand. Er sagt nichts dazu. Er sagt, er gibt keinen Befehl, was zu tun sei. Er kümmert sich auch nicht darum, dass irgendjemand Knecht 1 auf Knecht 2 und 3 aufpasst, sondern gibt jedem Einzelnen etwas in die Hand. Und sie haben die Verantwortung, das zu verwalten. Er hinterlässt keine Auslandsadresse, keine Notfallkontakte, macht keine Kontrollanrufe jeden Monat, sondern er ist einfach abwesend. Und diese Knechte dürfen auf eigene Faust verwalten, was er hier lässt. Aber er sagt, ich komme wieder. Ich komme wieder. Er sagt nicht, wann er kommt. Die Knechte. Die Knechte, sehr herausfordernd, Mitarbeiter im Haushalt. Meines Erachtens sind es alle Menschen. Wir können uns das Gleichnis anschauen und sagen, okay, das sind ja irgendwie, wenn der Herr Jesus ist, dann müssen das andere welche sein, die irgendwie zu Jesus gehören. Die müssen sich irgendwie für ihn entschieden haben. Aber wenn wir das Gleichnis dann weiter anschauen, müssen wir erkennen, dass es, dass alle Menschen damit gemeint sind. Es sind Menschen, die aber unterschiedliche Kraft haben, anscheinend. Deswegen kriegen sie auch unterschiedlich viel von ihrem Herrn. Und das Talent, auch ein bisschen komplizierteres Teil, was der Herr ihnen hier gibt. Es ist keine Fähigkeit. Also Talent sei nicht zu verwechseln. Das alte Wort, das hier verwendet wird, ist eine Gewichtseinheit. Kein Sack Kartoffeln, kein Kilo, sondern irgendwie, das scheint irgendwas Wertvolles zu sein. Und die bekommen Gewicht, etwas Gewichtiges, mit viel Wert. Beim dritten Knecht heißt es, er vergräbt das Geld. Und wir sehen, wie wird es übergeben? Hat irgendeiner dieser Knechte gebeten, die Hand aufgehalten, sich vorher profiliert? Überhaupt nicht. Dieser Herr gibt ihnen nach seinem Ermessen. Keiner von ihnen hat sich vorher irgendwas verdient. Und es wird ihnen gegeben, ohne dass sie fragen. Hier sehe ich eine ganz große Parallele zum Kreuz. Hat irgendeiner in dieser Menschheit gefragt, wir brauchen Erlösung, wir brauchen irgendjemanden, der sich um uns kümmert. Keiner hat gefragt. Gott hat es einfach getan. Hat es irgendeiner verdient? Auch nicht. Hier ist ein Angebot im Raum. Und allerdings ist die verschieden groß. Wie groß die Gabe ist, das hängt allein vom Herrn ab. Er ist so gerecht, dass jeder unterschiedlich viel bekommt. Und das ist auch eine Herausforderung an uns. Manchmal fragt man sich im Leben, warum muss ich so viel tragen? Warum kann mir der andere nichts abnehmen? Und da dürfen wir dran denken, dass Gott unsere Fähigkeiten kennt. Er weiß, um wie viel wir tragen können, wir verantworten können. Und wenn wir jemand anders sehen, der weniger hat, dann dürfen wir ihm das hinlegen. Und müssen da nicht irgendwie hadern mit uns selber, dass wir möglicherweise zu viel tragen. Und der allerwichtigste Punkt an der Stelle, wenn dein Leben 70 Jahre hat oder wenn es hochkommt, 80 Jahre, vergiss es nicht, er übergibt seine Güter. Diese Knechte bekommen etwas zum Verwalten. Wir Menschen bekommen von Gott etwas zum Verwalten, aber es ist seins. Seine Güter. Und mich hat es mal persönlich ganz arg erstaunt. Ich weiß nicht, wer von euch alles einen Computer hat und noch an einem Betriebssystem wie Windows hängt. Mir wurde mal gesagt, wenn du eine Windows-Lizenz kaufst, dann gehört dir die Software nicht. Du hast kein Windows gekauft, sondern du hast das Recht gekauft, es zu benutzen. Ein Nutzungsrecht. Du hast nichts erworben, es gehört nicht dir. Und Ähnliches gibt es ja im Wohnrecht genauso. Es gibt ja diese, also ich bin da dann irgendwo raus, aber es gibt ja den Besitzer, dann gibt es den Bewohner, den Mieter, ach, keine Ahnung. Ihr könnt in einer Immobilie wohnen, ihr dürft sie einrichten, wie ihr wollt, und sie gehört trotzdem nicht euch. Ihr habt Wohnrecht. Ihr habt das Recht, sie zu benutzen. Ihr habt Verantwortung, wie ihr da drin wohnt. Und das Gleiche geht es hier mit den Talenten. Die Knechte bekommen etwas zum Verwalten, aber es gehört nicht ihnen. Es gehört dem Herrn. Jetzt kommt der springende Punkt. Verse 19 bis 30. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente gegeben. Siehe, ich habe mit ihm 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, Du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Er war echt lange weg. Er war einfach so lange weg. Und der eine oder andere hat sich vielleicht gedacht, das habe ich echt gut gewirtschaftet, aber lohnt sich das für? Was mache ich das eigentlich? Und ein anderer hat sich gedacht, der kommt wahrscheinlich gar nicht mehr. Und das ist der Punkt, weswegen Jesus dieses Gleichnis erzählt. Vorher lesen wir in Matthäus 24, wie ein Blitz, in einem Augenblick. Und es ist, wie wenn wir in der Arbeit sind und manchmal wird es halt so ein bisschen gemütlicher. Und dann fängt man an, sich zu überlegen, ob man all die Dinge eigentlich so professionell weiter tun soll. Und auf einmal steht er da. Auf einmal steht er hinter dir, der Chef. Und dann wird man auf einmal ganz emsig. Und so wird es sein. Und diesen Augenblick beschreibt Jesus hier mit diesem Gleichnis. Es wird diesen einen Augenblick geben. Da steht er da und schaut dich an. Und dann kommt es darauf an, was hast du jetzt gerade in der Hand? Ist es ein Smartphone mit irgendwie, keine Ahnung, Stellenanzeige für den nächsten Job? Bist du gerade irgendwie am Klopapier einpacken für dich zu Hause? Oder tust du die Arbeit, für die du eingestellt wurdest? Jetzt ist er wieder da. Und er ruft seine Knechte. Die Weltenuhr hat 12 geschlagen. Und in Römer 14, Vers 12 lesen wir, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Der Chef zitiert jeden Einzelnen zu sich. Jeden Menschen. Nicht alle auf einmal. Nicht als Ehepaar, nicht als Familie, nicht als kleine Ortsgemeinde, jeden Einzelnen und jeden persönlich. Ich habe eine Simulation mal, also ich habe sie nicht selber gemacht, mich hat es einfach interessiert. Wie viele Menschen haben wohl bis jetzt auf dieser Erde gelebt? Irgendeine Simulation, ungefähr 117 Milliarden Menschen. Das habe ich mir Gott vorgestellt. Dann habe ich gedacht, okay, die eine Zahl war zu groß, ich hab die Gesprächszeit reduziert auf 1 Minute. Wenn Gott sich jetzt Zeit nehmen würde, für jeden Einzelnen, für dieses Gespräch, 1 Minute lang, wäre 222.000 Jahre. Nur am Zuhören, was die Knechte so getan haben. Und wir sehen, weder die Anzahl der Menschen noch die Zeit ist für Gott ein Hindernis, sich jedem Menschen persönlich zuzuwenden. Und wir sehen auch, es gibt nur 2 Kategorien. Es gibt einen guten Knecht und es gibt einen bösen Knecht. Und beide durchgehen die 3 gleichen Gesprächsinhalte. Sie bekommen eine Beurteilung. Der gute Knecht, der Herr schaut ihn an, sagt, gut so, du guter und treuer Knecht. Zum anderen sagt er, du böser und fauler Knecht. Jeder bekommt eine Bestätigung für sein Tun. Dem guten Knecht wird gesagt, du warst über wenigen treu. Ich will dich über vieles setzen. Das ist die Konsequenz für die Treue. Der böse Knecht, nehmt ihm weg. Nehmt ihm weg, was er hat. Er konnte nicht damit umgehen. Und der dritte Punkt ist der wichtigste. Es ist die Beziehung zu diesem Herrn. Geh ein zur Freude deines Herrn. Das Verhältnis zwischen Knecht und Herrn. Komm her zu mir. Du gehörst zu mir. Und zum bösen Knecht, werft ihn hinaus. Ich will nicht, dass das länger mein Knecht ist. Und dieses Bild ist eine Antwort auf die Frage, die Jesus stellt, in 24, Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Jesus stellt diese Frage und fragt, wer, wenn ich wiederkomme, wird als treu und gerecht empfunden? Und deswegen erzählt er dieses Gleichnis hier und sagt, daran unterscheidet sich Treue und Untreue. Wir fangen mit dem Negativen an und kann aber positiv enden. Der untreue Knecht. Was bedeutet es, untreu zu sein? Nicht alle Knechte wollen ihren Herrn als Herrn haben. Sie sind in ein Verhältnis geboren, hineingewachsen, da ist dieser Herr halt Herr. Aber wie sieht diese Beziehung aus? Und es gibt Ausleger, die versuchen, diesen letzten Knecht irgendwie zu retten. Ich kann es leider nicht so sehen. Und hier ist eben das Gleichnis ein Gleichnis. Der eine sagt, hey, das ist so einer, der gehört zu Jesus. Aber wenn wir uns diesen Knecht anschauen, dann war das einer, oder ist das einer, der schien nur im Dienste von Jesus zu sein. Er kannte Jesus irgendwie gar nicht so richtig. Er hatte auch keine hohe Meinung von ihm. Und Jesus gehörte halt irgendwie zu seinem kulturellen Umfeld, zum sozialen Umfeld, zum Alltag. Und wenn wir uns anschauen, wie spricht er mit seinem Herrn? Er nennt ihn Herr, wie alle anderen Knechte auch. Er sagt, Herr, Herr, ich habe. Er benutzt die gleiche Sprache, aber dann im weiteren Verlauf sind aus seinem Mund nur noch Worte der Anschuldigung und der Selbstrechtfertigung zu vernehmen. Er wollte das Talent nicht haben. Das Angebot, das ihm offen stand, da hat er keinen Bock drauf gehabt. Die einzige Energie, die er aufgewendet hat, zumindest die hier erwähnt wird in seinem Leben, er hat ein Loch gebuddelt. Er hat sich viel Mühe gegeben, um das, was ihm dargereicht wurde, außer Sichtweite zu bringen. Aus den Augen, aus dem Sinn, dass er sich nicht länger Gedanken darum machen muss. Da hat er seine Energie rein investiert. Wenn er das Talent nicht sieht, wird er nicht an seinen Herrn erinnert. Vielleicht fand er die Gemeinschaft mit den anderen Knechten ganz gut. Vielleicht waren das ja irgendwie formidable Typen, von denen er hier und da ein bisschen was lernen konnte. Vielleicht fand er die moralischen Aspekte der Bibel ganz gut. Aber schlussendlich war es nur eine Anstellung auf dem Papier. Ohne Hingabe für seinen Herrn. Und er landet in der äußersten Finsternis. Da, wo das Licht nicht ist. Ein Ort fern von Gott. Johannes 12, Vers 46. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Dieser Mensch nimmt ein tragisches Ende, weil er Jesus nicht ernst genommen hat. Wie sieht nun ein treuer Knecht aus? Und gibt es einen Unterschied zwischen diesen treuen Knechten? Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, die ich euch stelle, woher wussten die Knechte, was sie tun sollen? 5 Talente, 2 Talente, Und dann geht er einfach und sagt, ich komme wieder. Woher wussten die jetzt, was sie damit anfangen sollen? Ich meine, Knecht Nummer 3 hat ja anscheinend keine so rechte Ahnung. Der hat einfach gesagt, weg damit. Knecht 1 und 2 bekommen kein Kommando und tun trotzdem im Sinne ihres Herrn. Weil sie kannten ihn. Sie kannten ihn persönlich. Sie wussten, was er für ein Anliegen hat mit seinem Eigentum. Sie haben ihn kennengelernt und sie haben sein Angebot angenommen. Das ist der Mensch, der das Angebot von Jesus annimmt. Jesus ist für meine Sünde gestorben. Ich nehme Gottes Güte, Nachsicht und Geduld an. Römer 2,4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Diese Menschen wurden zur Buße geleitet und sie haben das Angebot Gottes angenommen. Güte, Geduld und Langmut. Irgendwie in diesem, ich nehme es an, dieses Talent. In dieser Tat steckt die Annahme Gottes Gnade an, drin. Und da sagt Jesus einen Satz, der kann einem schon Kopfzerbrechen bereiten. Er sagt, wer da hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Für so einen Satz würde ich meine Kinder ganz schön rügen. Da fehlt nämlich der Satzinhalt. Wer da hat, was hat? Wer da nicht hat? Wenn jemand nichts hat, was sollen wir noch wegnehmen? Ist nicht ganz logisch. Von was spricht Jesus hier? Spricht er von Ehrfurcht? Spricht er von Einsicht? Spricht er vom Heiligen Geist? In diesem Kontext mit den Knechten und diesem Verhältnis zu ihrem Herrn spricht er meines Erachtens von Liebe und Treue zum Herrn Jesus. Wenn ich sehe, du hast keine Liebe und keine Treue zu mir, dann wird dir alles genommen, was ich dir möglicherweise anvertraut habe. Wenn ich sehe, du hast Liebe und Treue zu mir, dann wirst du noch viel mehr bekommen. Das ist der entscheidende Punkt im Verhältnis von Knecht und Herrn. Die Liebe und die Treue. Und mit diesem bußfertigen Herz beginnt ein Dienst für den Herrn Jesus. Den beschreibt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 1, wo er das gleiche Bild hernimmt. Er nimmt das Bild her eines Dieners und Haushalters. Und er sagt, jetzt wo du losläufst, wo wir loslaufen, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Diese Geheimnisse Gottes, das ist der Punkt, wo dieses Talent auf einmal sich vermehrt, wo es mehr werden kann. Das Annehmen der Gnade Gottes kann bei mir selber persönlich nicht mehr werden. Das passiert einmal. Aber die Geheimnisse Gottes, wenn ich mich als Diener in den Dienst stelle, die werden mehr. Und in diesem Dienst werden die Gläubigen verschiedenartig ausgestattet nach ihrer Kraft. Und dieser Gläubige, der diese Verantwortung übernimmt, der hat gar nicht das Problem von diesem untreuen Knecht. Wenn ihr euch das durchlest, beim untreuen Knecht gibt es eine klare Differenzierung. Ich bekomme deins, hier hast du deins wieder. Er sagt seinem Herrn, mir ist ganz klar bewusst, es gehört nicht mir und hier ist deins. Die treuen Knechte, die haben gar keinen Unterschied gemacht zwischen meins und deins. Denen war klar, sie gehören zum Herrn und alles, was sie tun, ist für den Herrn. Sie waren im Bewusstsein, dass sie Verwalter sind, so wie auch wir in dem Bewusstsein sollen, dass wir Verwalter sind. Ein guter Knecht überlegt nicht, ob er selber einen Nutzen davon hat, was er mit seiner Verantwortung macht, mit den Ressourcen, die er hat. Keiner der treuen Knechte hat gesagt, hier hast du deine Kohle wieder. Sondern sie haben gesagt, Herr, schau mal, was wir gemacht haben. Schau mal, was passiert ist. Dein Besitz ist mehr geworden. Sie waren total emotional. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Oder wie es ist, wenn euer Chef euch über die Schulter schaut. Manchmal ist man so. Die waren so in der Arbeit vertieft. Und es ist eigentlich ein cooler Punkt zu dem, was Daniel vorhin gesagt hat mit dem Aufwachen. Es fällt so schwer, wach zu bleiben, wenn man nichts zu tun hat. Und oft ist es so, wenn man gerade voll drin ist, wenn man wirklich am Arbeiten ist und mit Herz an der Sache dran ist, dann kommt die Schlaflosigkeit mit rein. Und so ging es diesen Knechten. Die waren so dran an diesem Arbeiten, nach dieser ewig langen Zeit noch. Dieser Herr war ewig weg. Und dann kommt er wieder und sagt, hey, eigentlich voll die Störung, dass du jetzt da bist. Ich muss hier gerade noch was machen. Aber schau dir mal an, was hier alles passiert ist. Und sie hatten nicht das Gefühl, da kommt jetzt jemand und holt sich wieder, was ihm gehört. Sie hatten nicht dieses Gefühl, oh, sie müssen jetzt wieder was hergeben. Sondern ihnen war während der ganzen Arbeit vollkommen klar, wir verwalten. Und die größte Freude, die sie ihrem Herrn machen konnten, war nicht die Multiplikation. Jesus ist gerade hier ein bisschen einfach. Ich meine, man könnte das beliebig kompliziert machen. Jeder dieser Knechte hat eine Gewinnmarge von genau 100% von den Guten. Jesus hört jetzt auf zu differenzieren. Da gibt es bestimmt, wenn wir hier Ende unseres Lebens betrachten, jemand, der geht mit 37 raus, der andere mit 86. Wie auch immer. Es geht darum, dass verwaltet wird. Diese Vermehrung, das tut Gott. Und auch derjenige, der es vergraben hat. Jesus hat in seinem Gleichnis dieses Moment weggelassen. Bis der Herr wiederkommt. Es mag verbuddelt sein. Bis er wiederkommt, hast du immer die Chance, dieses Loch wieder aufzumachen. Und es rauszuholen. Entscheidend ist der Punkt, wenn der Herr kommt. Und sagt, was hast du getrieben? Lässt du dich zur Buße führen und nimmst das Angebot an, ein Verwalter Gottes zu sein? Die Notwendigkeiten sind von Gott gegeben. Kein Knecht konnte was dafür tun, so wenig wie wir Menschen was dafür tun können. Niemand ist unterfordert, niemand ist überfordert. Jeder ist gefordert. Und das, was von unserer Seite total notwendig ist, ist Hingabe. Hingabe für diesen Herrn. Das Gleichnis zeigt nur zwei Arten von Knechten. Die Hingebungsvollen und den anderen, der den Herrn verachtet. Und 100% Gewinnmarge ist beträchtlich. Und wenn wir unser Leben betrachten, das ist die Hausaufgabe für die nächste Woche, dann merken wir manchmal, dass wir einmal nicht ganz so emsig sind. Und was Jesus zu dem dritten Knecht sagt, war meines Erachtens nicht sarkastisch gemeint. Er hat gesagt, hey, vielleicht ist dein Selbstvertrauen nicht so groß. Vielleicht bist du kein großer Macher. Vielleicht bist du verzagt. Aber mit dem, was ich dir anvertraut habe, du hättest die Kohle wenigstens irgendeinem anderen geben können, der sich drum kümmern kann. Nicht mal das hast du getan. Wenn er das getan hätte, ich glaube, Jesus hätte ihn in seiner kleinen Kraft genauso angenommen und genauso gelobt. Und vielleicht kennt ihr das. Manchmal kommen uns andere Menschen so befähigt davor, so mutiger und unser Vermögen zu klein, zu kraftlos. Und dann lassen wir es liegen und sagen, irgendjemand anders, der kann es schon besser. Der macht Größeres draus. Wer das, was er bekommt, für wenig hält, steht in Gefahr, es einfach nicht zu nutzen. Ich will mit 3 Punkten schließen, so als Zusammenfassung von diesem Gleichnis. Gleichnisse sind Bildnisse, damit wir Jesus verstehen, damit wir den Himmel verstehen. Meines Erachtens fordert jedes Gleichnis eine Entscheidung. Und die Entscheidung an der Stelle ist, noch ist Zeit, buddel das Talent aus. Wenn irgendwas verbuddelt ist, noch ist Zeit. Es ist eine Ermahnung. Es ist eine Ermahnung darum, dass wir die Gaben Gottes nutzen. Und zwar nicht, damit wir beschäftigt sind. Es ist wichtig, nicht beschäftigt zu sein, sondern wirksam zu sein. Nützen wir die Talente, nützen wir die Gaben, die Gott uns gibt. Und eine Ermutigung. Was auch immer uns in die Hände gelegt wird. Zeit, Geld, Kinder, Arbeitsplatz. Es gibt so viele andere Dinge, unsere persönlichen Möglichkeiten. Seine Interessen sind in unsere Hände gelegt. Und dieses Bewusstsein soll uns nicht dahin führen, dass wir geängstigt sind, irgendwie zu scheitern oder überfordert zu sein, sondern diese Hoffnung vor Augen zu haben. Wir haben diese Verantwortung bekommen und da steht ein liebender Vater. Und wenn wir uns darum kümmern, dann wird er sagen, komm her, du treuer und guter Knecht. Komm ein, komm her in meine Herrlichkeit. Hier wird der Herr zum Vater. Ich würde zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich mag dir danken für deine Zuwendung. Ich mag dir danken, dass du uns durch und durch kennst, dass du unser Vermögen kennst und wie wir von dir befähigt werden können. Ich mag dir danken, dass du wirklich ein großes Anliegen hast, dass jeder Mensch auf dieser Welt deine Gnade und Barmherzigkeit annimmt und dass wir wachsen in dieser Hingabe zu dir, dass wir nicht unser Leben als eine ganz lange Liste von Aufgaben und To-Dos sehen, sondern dass wir sehen, dass du uns, wenn wir uns dir zugewandt haben, dass du uns vertraust und dass du uns wirklich dahin befähigst, an deinem Reich zu bauen. Und ich mag dich bitten, dass das wirklich in unserem persönlichen Leben, wenn wir morgen wieder in den ganz normalen Alltag starten, dass uns das bewusst ist, dass es kein Bauen hier an deinem Reich gibt und dann Bauen an unserem Häuschen oder an unserer Karriere, sondern dass unseres, das meins, deins ist. Herr, wir sind dein, wir sind teuer erkauft durch dein Blut und dafür danke ich dir und schenk dir uns einfach dieses Bewusstsein, dass wir, wenn wir erkauft sind, nur noch deins verwalten. rütteln uns da auf und schenken vor allem auch in persönlichen Gesprächen und in dem, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, Klarheit, dass wir das auch wirklich leben. Amen. Amen.
Vielen Dank für deine Botschaft. Dann sind wir am Ende angekommen. Nimm bitte Grüße mit an deine Gemeinde. Und zum Abschluss dürfen wir noch ein Lied zusammen singen. Das Lied Nummer 311.
Oh.